Und das wäre nicht passiert ohne Wendelstein 7X. Also ich glaube, das ist tatsächlich so einer der großen Wendepunkte, einer der großen Erfolge, dass wir einfach sagen können, guck mal, die Maschine steht, sie läuft sogar so gut, wie wir es gedacht haben, oder besser in Klammern. Und das hat mit dazu beigetragen, dass es einen großen Teil an Firmen gibt, auch große Firmen, auch erfolgreiche Firmen inzwischen, die sehr aktiv dabei sind, die Kernfusion kommerziell voranzutreiben und uns immerhin versprechen, also nicht nur uns als Institut, sondern uns als Menschheit, versprechen, innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre ihren ersten Prototypen stehen zu haben. Ich glaube, das ist ein guter Erfolg.
Salon 5 in Greifswald.
Hallo, ich bin Eileen, Jugendreporterin bei Salon 5 und ich möchte mehr über Kernfusion erfahren. Habt ihr viele Jugendliche gehört, die das sagen? Es gibt nämlich welche und ich gehöre dazu und ich möchte wissen, was es mit dem Wendelstein 7X auf sich hat. Dafür habe ich heute einen Gast, nämlich Birger Buttenschön. Hallo Birger. Stell dich doch
Hallo.
gerne einmal vor und erzähl, was genau du am Max-Planck-Institut tust.
Hallo, ich bin Birger. Ich bin Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald. Arbeite mit dem Wendelstein 7X, ne, Kernfusionsanlage. Ganz konkret bin ich einer derjenigen, die für die Beobachtung des Plasmas mit Blick auf Verunreinigungen verantwortlich ist. Also ich betreibe hier Diagnostiken, werte Daten aus, bin beim Betrieb der Maschine mit dabei und bin auch einer der Glücklichen, die die Maschine tatsächlich bedienen dürfen, wenn wir dann nachher in den Betriebsphasen sind.
Ja, spannend, würde ich mal sagen. Aber für all diejenigen, die noch nie irgendwas vom Wendelstein 7X gehört haben, woran genau wird denn jetzt hier in Greifswald geforscht?
Also Wendelstein 7X ist eine Anlage zur Erforschung der Kernfusion. Kernfusion zur Energiegewinnung, also zur Stromerzeugung im Wesentlichen. Fernziel ist also immer der Bau eines Kraftwerks, aus dem wir Strom gewinnen können. So wie ein Atomkraftwerk im Prinzip. Und auch wir machen uns ja atomare Prozesse zunutze, nur halt welche, die wesentlich weniger gefährlich sind, wesentlich weniger anfällig für Fehler sind, die bestenfalls umweltfreundlicher sind und so weiter. Aber am Ende geht es darum, wir wollen gerne Strom erzeugen. Das werden wir hier beim Wendelstein 7X nie tun. Dafür ist unsere Maschine noch zu klein. Wir sind ein wissenschaftliches Experiment, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu zeigen, dass wir mit dieser Art Reaktortyp, die wir stehen haben, dem sogenannten Stellarator, tatsächlich Plasmen erzeugen können, die relevant sind mit Blick auf die zukünftige Stromerzeugung mit Kernfusion.
Das klingt jetzt nach einem ziemlich großen Ding, würde ich jetzt
Ja.
mal so behaupten. Und das in Greifswald. Wir haben auch eine Jugendredaktion in Greifswald. Weißt du, warum gerade dort ein solches Großexperiment aufgebaut wird? Also warum hat man sich für diesen Standort entschieden?
Das ist eine gute Frage. Greifswald hat tatsächlich eine relativ lange Geschichte in der Plasmaphysik. Sowohl mit der Universität, wo schon historisch viel Plasmaphysik gemacht wurde. Historisch heißt jetzt in den letzten 100 Jahren, denn viel länger gibt es dieses Fachgebiet nicht. Es gibt hier das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie, das INP. Und in diese ja quasi etablierte Plasma-Forschungslandschaft hat man dann nach der Wende angefangen, Planung für dieses Institut zu starten. Also es ist im Prinzip sozusagen das Einbetten in eine existierende Landschaft, die gute Voraussetzungen für eine Plasmaphysikforschung bietet. Das ist also einer mit der Hauptgründe. Ein anderer Grund war, dass tatsächlich nach der Wende neue Max-Planck-Institute in den neuen Bundesländern, also in den damaligen neuen Bundesländern, gegründet werden sollten, um halt auch die Wissenschaftsvernetzung voranzutreiben. Genau.
Du meintest ja bereits, du bist auch einer der Menschen, die die Maschine wirklich bedienen darf.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Hat man dann so eine mega große Schutzbrille auf und so einen Schutzkittel und drückt auf irgendwelche Knöpfe? Oder wie sieht das
Genau.
Bild aus?
Also die Wissenschaftler, die hier im Institut rumlaufen, die tragen keine Kittel. Das ist also, man sieht denen von außen nicht an, dass sie Wissenschaftler sind. Das ist leider anders als im Film. Nein, also Wir reden hier über ein Großexperiment. Das heißt, es gibt nicht eine Person, die das Ding betreibt, sondern es ist ein großes Team an Menschen. Wenn ich sage, ich bin einer derjenigen, die die Maschinen bedient, derjenigen, die die Maschine bedienen dürfen, heißt es, in einer Kette von vielen, vielen Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass die Maschine technisch läuft. Da gehören ganz viele technische Komponenten mit dazu, da gehört ein Vakuumsystem mit dazu, da gehört die Stromversorgung mit dazu, da gehört ein Kühlsystem mit dazu und so weiter und so fort. Und irgendwo so am Ende dieser Kette, da sitzen die sogenannten Experimentleiter im Kontrollraum. Also die Maschine selber steht hinter einer 2 Meter dicken Betonwand. Im Kontrollraum sitzen dann die Experimentleiter zusammen mit allen anderen und programmieren die Maschine. Ja, also man darf sich das nicht mehr vorstellen wie so ein Laborexperiment, wo man hier mal ein Knöpfchen dreht und da mal ein Knöpfchen dreht. So ist es überhaupt nicht mehr, sondern das ganze Ding ist wahnsinnig komplex. Es wird ein Programm hergestellt, im Prinzip, das genau den Ablauf eines Experiments vorhersagt. Und dieses Programm wird im Prinzip dann nur noch in Anführungszeichen abgefahren. Dafür gibt es ein sehr komplexes Kontrollsystem, Steuersystem, Regelsystem. Genau. Und es gibt halt eine Handvoll Leute, die qualifiziert sind, in Anführungszeichen, diese Programme zu erstellen und ein kleines bisschen den Blick drauf haben, was geht und was nicht geht. Genau. Also es ist tatsächlich sehr viel Bildschirmarbeit und sehr wenig Laborarbeit.
Okay. Und bei den Begriffen Kernfusion, ich glaube, bei vielen denkt man sich so, also ich glaube, viele Menschen denken sich so, okay, ist Kernspaltung da so weit von entfernt? Also welchen Unterschied gibt es zwischen Kernfusion und Kernspaltung? Kannst du mich da
Genau.
aufklären?
Man kann ja aus Atomen, also sowohl die Kernspaltung als auch die Kernfusion gewinnt die Energie aus den Atomkernen. Also wir nehmen uns Atomkerne her und verändern die und dabei wird Energie frei. Jetzt ist die Frage, welche Atomkerne nehmen wir und wie verändern wir die? Und die Kernspaltung, naja, das sagt der Name, nimmt sich einen großen, schweren Atomkern, typischerweise Uran 235. Und spaltet den durch Neutronenbeschuss in zwei Teile. Da kommen zwei leichtere Atomkerne raus. Und weil diese beiden leichteren Atomkerne energetisch etwas günstiger sind, also sitzen etwas fester zusammen als der ursprüngliche große Atomkern, wird diese Differenz einfach frei als Energie. So, das ist die Kernspaltung. Das Gleiche kann man aber machen, wenn man sozusagen den Weg rückwärts geht. Und jetzt zwei sehr leichte Atomkerne nimmt und die zusammenstopft, so dicht, bis sie zu einem Atomkern werden. Das ist dann Kernfusion. Und dann nimmt man typischerweise wirklich die leichtesten Elemente, die wir finden können, nämlich Wasserstoff, beziehungsweise Wasserstoffisotope, und verschmilzt sie zu Helium. Das sind so die ersten beiden Elemente, die wir im Periodensystem finden. Also wirklich so das Leichteste, was es gibt. Genau, das ist dann unser Brennstoff und das wird auch der Brennstoff sein für ein zukünftiges Fusionskraftwerk tatsächlich. Will sagen, es ist ein atomarer Prozess. Die Ausgangsmaterialien, die Endmaterialien und der genaue physikalische Prozess dahinter sind komplett unterschiedlich.
Das heißt, der Betrieb des Wendelsteins wäre weitaus ungefährlicher, als man sich das so vorstellt bei so einem Großexperiment.
Genau. Der Gedanke liegt natürlich nahe, dass man sagt, Kernfusion, Kernspaltung, das ist irgendwie mit Radioaktivität, ne? Da
Genau.
liegt man ganz schnell so in der Nähe, dass man sagt, Mensch, das ist doch irgendwie gefährlich, strahlt das nicht. Deswegen nochmal, also die Ausgangsstoffe, ne? Uran 238, das, was wir in den Brennstäben von einem Kernspaltungskraftwerk haben, das ist ja das, was so fürchterlich strahlt. Sowas gibt es hier nicht. Die Ausgangsstoffe, die wir hier am Wendelstein 7X verwenden, sowieso, sind komplett ungefährlich. Das sind wirklich Wasserstoffisotope, also entweder reiner Wasserstoff oder ein Wasserstoffkern, das ist ja nur ein Proton, wo noch ein Neutron dran sitzt. Auch der ist ungefährlich. Das trinken wir jeden Tag. Ja? Da sind irgendwie 0,15 Promille oder sowas von unserem Leitungswasser sind dieses Deuterium, das ist dieses Wasserstoffisotop. Das ist ungefährlich, vollständig. In einem Kraftwerk würden wir noch ein weiteres Wasserstoffisotop dazu nehmen. Das wäre das sogenannte Tritium. Da hätten wir dann ein Proton und zwei Neutronen dran. Da geraten wir dann wieder tatsächlich in einen Bereich, wo wir radioaktiv sind. Das ist ein radioaktives Material, aber mit einer Aktivität, die viel, viel geringer ist als die von dem Uran-235 beispielsweise. Also das ist der eine Punkt. Die Strahlung ist an sich schon viel, viel weniger und auch weniger gefährlich. Der zweite Punkt ist, wir haben viel, viel weniger von dem Material. Also wir brauchen das. Wir brauchen nur sehr, sehr wenig Material, um sehr viel Energie zu erzeugen. Um mal so eine Zahl zu nennen, dass man mal die man mal so im Hinterkopf behalten kann. Wenn wir über ein Kraftwerk reden, das 1 Gigawatt, das ist jetzt so eine Zahl, die stelle ich in den Raum, das ist so ein typisches Kraftwerk. Ja, das macht ungefähr 1 Gigawatt elektrische Leistung. Das sind so die normalen Kraftwerke, die wir so haben. Für ein Kohlekraftwerk, nur so als Beispiel, brauchen wir 10.000 Tonnen Kohle ungefähr, um das einen Tag lang laufen zu lassen. Ein Fusionskraftwerk braucht so ungefähr 1 bis 2 Kilogramm an Material. Ja, also 10.000 Tonnen Kohle gegen 2 Kilo von diesen Fusionsbrennstoffen, von denen die Hälfte, ja, radioaktiv ist. Aber man sieht, es ist einfach sehr, sehr wenig da. Und es ist keine Kettenreaktion, die stattfindet, sondern ein Brennprozess. Also wie eine Flamme. Wenn ich die auspuste, ist sie weg. Und so ist das mit unserem Plasma auch. Wenn ich das auspuste oder wenn es von alleine ausgeht, dann ist es weg und dann passiert auch nichts mehr. Also es kann einfach nichts durchgehen. Das heißt, unser Reaktor ohnehin, weil wir keine radioaktiven Elemente verwenden, aber auch ein Fusionskraftwerk ist einfach inhärent, also aus sich heraus schon viel, viel sicherer als ein Atomkraftwerk es jemals sein kann oder ein Kernspaltungskraftwerk es jemals sein kann.
Das klingt schon mal sehr beruhigend,
Ne,
würde ich
finde ich
sagen.
auch.
Oh. Und du meintest ja auch schon, das Fernziel ist ja Energie erzeugen, wenn ich es richtig
Genau.
verstanden habe, das soll geschehen.
Genau.
Aber wenn man das jetzt ein Stück weit weiter denkt, was könnte man mit dieser Energie machen? Also wo kommt uns das zugute, die jetzt nicht, okay, du meintest, die Wissenschaftler sind dort auch nicht mit Kittel und Schutzbrille, aber das, ich sag mal, die Leute, die auch gar nicht irgendwie was mit dem Experiment zu tun haben, wo würden wir etwas von den Ergebnissen und den Erfolgen eures Experimentes vielleicht auch im Alltag spüren?
Das ist eine gute Frage. Wenn man sich auf die Position stellt, dass man sagt, mein Strom kommt aus der Steckdose, dann spürt der normale Bundesbürger davon gar nichts. Dann ist es ihm nämlich egal, wo der Strom herkommt. Wenn man sich darüber ein kleines bisschen Gedanken macht, stellt man fest, im Moment kommt unser Strom aus erneuerbaren Energien, so zu 50, 60%, je nachdem, wie Wind und Sonne und so gerade mitspielen. Typischerweise fossile Energien, Öl, Kohle, Gas. Das Ziel der Kernfusion ist im Wesentlichen, all diese fossilen und CO2 ausstoßenden Kraftwerke zu ersetzen. Also Fernziel der Kernfusion, wenn sie denn mal kommt, als Kraftwerk. Ja, das ist ja noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Können wir gerne gleich noch drüber sprechen. Aber wenn sie kommt, ist das Ziel, die fossilen Kraftwerke zu ersetzen. Also die Kraftwerke, die aus fossilen Brennstoffen im Moment ihre Energie erzeugen. Also Öl, Kohle, Gas, ganz viel Gas. Das heißt, woran wir es merken würden, wäre bestenfalls, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass wir sehr viel Strom produzieren können mit Ausgangsstoffen, die verhältnismäßig leicht verfügbar sind. Und das finde ich ganz persönlich, ist immer eigentlich ein gutes Argument für die Kernfusion, die tatsächlich auch weltweit relativ gut verfügbar sind. Also es ist nicht so mit Uran, wo wir irgendwie auf einige wenige Länder angewiesen sind, oder Öl oder Kohle. Na, Kohle haben wir genug selbst, aber zum Beispiel Öl. Sondern wir haben tatsächlich relativ gute Gleichverteilung der Rohstoffe weltweit. Das heißt, wir würden uns zum einen ein Stück weit unabhängig machen von anderen Ländern, was unsere Energieversorgung angeht, was in meinen Augen erstmal auch jetzt mit Blick auf die Weltlage, die wir so haben,
Ja.
keine schlechte Idee ist. Wir würden gleichzeitig aber viele Länder tatsächlich aber auch vielen Ländern auch die Mittel an die Hand geben, ihre eigene Energie zu produzieren, weil einfach die Rohstoffe vorhanden sind. Ja, also da passiert dann so ganz viel im Hintergrund für den normalen Verbraucher kommt der Strom weiter aus der Steckdose. Er ist halt nur sauberer und bestenfalls auch günstiger als das, was wir zum Beispiel mit Öl oder Gas erzeugen können.
Ja, ein krasser Best Case, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, okay,
Ja, genau.
was hat es mit dem Strom aus der Steckdose eigentlich auf sich? Und genau daran arbeitet ihr. Mich interessiert auch total der Bau daran. Also wie lange hat das gedauert? Du meintest ja, es wurde ja eingebettet schon in die Forschungslage, die ja schon, ne, 100 Jahre existiert hat. Ich denke, das hat guten, so ein bisschen so einen guten Startschuss gegeben. Aber wie lange hat es gedauert, wirklich die Maschine an sich jetzt zu bauen?
Wir haben etwa 15 Jahre Bauzeit gehabt. Nur für die Maschine, ne? Also wir sind 2000 in das Gebäude hier eingezogen und das wurde relativ schnell angefangen, die Maschine aufzubauen. Mit all den Hilfsmitteln, die dazugehören, mit all den Montagehilfen und Qualifizierung von Montageprozessen, da gab es relativ viel Vorlauf. Das ist ja die erste Maschine auf der Welt, die einzige Maschine auf der Welt, die nun mal genau so ist, wie sie ist. Also diese Reaktoren sind alles Einzelstücke. Und der Wendelstein 7X ist unter all diesen Einzelstücken auch noch der komplizierteste von allen, weil er einfach durch diese Stellaratogeometrie ganz fürchterlich verbogen aussieht und ganz, ganz ungleichmäßig ist. Also 15 Jahre haben wir gebraucht, um die Maschine aufzubauen. Jetzt ist sie fertig, das ist schön. Wir werden immer wieder gefragt, wie lange das dann jetzt noch dauern würde, wenn wir ein Kraftwerk würden bauen wollen. Und die offizielle Meinung des Instituts dazu ist, wir werden oder wir würden, wenn wir heute anfangen, nochmal so Größenordnung 15 bis 20 Jahre brauchen.
Okay, ganz gutes Bild im Kopf von den zeitlichen Abständen. Vor 15 Jahren war ja einiges auch noch ein bisschen anders. Weißt du, was so die größten technischen Herausforderungen waren, die beim Bau erstmal bewältigt werden mussten? Weil bisher klang es ja so, die Stoffe sind super leicht, die sind irgendwie gut verfügbar auch. Was waren da so Dinge, wo es so ein bisschen so dran gehadert hat, was man aber vielleicht doch noch bewältigen konnte?
Also vieles aus dem Bau der Maschine kenne ich auch nur aus Geschichten, weil also ich bin am Institut jetzt seit 2012. Das ist 3 Jahre, bevor die Maschine das erste Mal angeschaltet wurde. Das heißt, da war sie eigentlich schon fast fertig. Noch nicht ganz, aber fast. Also vieles habe ich tatsächlich jetzt auch nicht erster Hand miterlebt, muss ich gleich einfach dazu sagen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ganz entscheidend sind, was so die Technik und den Zusammenbau angeht. Das eine ist, es ist das erste Mal, dass so eine Maschine gebaut wurde. Ja, also weltweit das erste Mal, dass so eine Maschine gebaut wurde. Da überrascht es vielleicht nicht, dass es hier und da Momente gibt, wo man sagt, hoppla, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass wir irgendwie dieses eine Bauteil da gar nicht so hinbekommen, wie wir es eigentlich uns ursprünglich mal gedacht hatten. Also da ist der Zusammenbau, und das gilt jetzt immer noch, wenn wir Wartung machen oder wenn wir Erweiterung machen, es ist ein ständiges Anpassen an die Gegebenheiten. Ja? Also man kann einen Plan machen, der funktioniert so zu 80% und die letzten 20% sind Improvisation. Und das war zur Bauzeit schon nicht wesentlich anders. Man darf nicht vergessen dabei, dass trotz all dieser Improvisation, trotzdem wir eine riesige Maschine haben, ja, also sie hat einen Außendurchmesser von knapp 16 Metern, wiegt so 850 Tonnen, also das ist ein richtig massives Ding. Insgesamt haben wir aber Montagetoleranzen von teilweise weniger als einem Millimeter. Das heißt also, Bauteile müssen also besser als ein Millimeter exakt an der Stelle sitzen, an der sie ursprünglich mal geplant waren. Das dauert einfach. Und der zweite Punkt ist, wir sind eine supraleitende Maschine. Supraleitend heißt, wir haben nicht einfach Kupferspulen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir brauchen ja ein Magnetfeld. Also das, was wir hier machen, diese Fusionsanlage, basiert im Wesentlichen auf einem sehr starken Magnetfeld. Und für dieses Magnetfeld brauchen wir Spulen. Soweit, so gut. Wir benutzen aber keine einfachen Kupferspulen, durch die wir einen Strom schicken und dann haben wir ein Magnetfeld, sondern unsere Spulen sind supraleitend. Das ist ein bestimmtes Material, das ist eine bestimmte Legierung, die Strom, wenn man sie sehr, sehr weit abkühlt, verlustfrei leiten kann. Das ist wichtig, weil wir ansonsten natürlich einen gigantischen Energieverbrauch hätten, wenn wir einen ganzen Tag lang 15.000 Ampere durch unsere Spulen jagen. Da würden wir mit dem Kühlen gar nicht hinterherkommen. Also da bräuchten wir die gesamte Leistung dann nur noch zum Kühlen. Das ergibt keinen Sinn. So, Firmen, die große supraleitende Spulen bauen, und zwar in der Form, in der wir sie brauchen, gibt es weltweit, naja, sagen wir mal sehr, sehr wenige, wenn überhaupt. Das heißt, auch da ist tatsächlich, bis diese ganzen Entwicklungsprozesse, die Schritte, die man braucht, von dem Rohmaterial bis zum fertigen Magneten, bis zur fertigen Magnetspule, bis zum Test der Spulen, dass die tatsächlich auch die Eigenschaften haben, die sie haben sollen, dass die Qualität der Spulen korrekt sind und so weiter. Das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und das hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich mal geplant. Also das sind so die zwei großen Baustellen. Das eine wirklich das Spulensystem und das andere, dass man halt eine wahnsinnig komplexe Maschine hat, wo teilweise einfach Dinge nicht so funktionieren, wie sie vielleicht geplant waren. Und dann dauert es hier mal eine Woche länger, da mal eine Woche länger. Und relativ schnell hat man ein halbes Jahr zusammen, dass man in Verzug ist. Passiert leider.
Auf der anderen Seite gibt es ja bestimmt auch Fortschritte und Erfolge, die ihr bereits erzielen konntet. Kannst du mir dazu mehr erzählen?
Ja, wir sind angetreten mit verschiedenen Zielen. Eins der Ziele war zu sagen, guck mal, man kann so eine Maschine bauen. Ja, also man kann so einen Stellarator, einen optimierten Stellarator, so wie wir ihn hier stehen haben, den kann man bauen. Das war von Anfang an ja gar nicht so richtig klar, dass man das macht und das tatsächlich funktioniert. Und da muss ich sagen, das hat sogar erstaunlich gut funktioniert. Und alle eine Qualitätsmerkmal ist ja zum Beispiel, wir können das Magnetfeld vermessen und schauen, ist das Magnetfeld, das wir messen, denn genau das, was wir ausgerechnet haben? Ja, also das, was sozusagen die Grundlage für alles ist, was wir da gebaut haben, 15 Jahre lang. Und was kommt raus? Ja, das passt perfekt. Also es geht, wir können das bauen. Das funktioniert. Die Technologien existieren und im Prinzip, wenn man jetzt sagt, wir würden noch mal so eine Maschine bauen, zweite Generation, kleines bisschen anders, im Grunde wüssten wir, dass es gehen würde. Das ist schon mal schön. Also rein ingenieursmechanisch ist das machbar. Der zweite Punkt ist einer, der letztlich tief in die Plasmaphysik geht und letztlich ein Vergleich mit einem anderen Reaktortyp, nämlich mit dem Tokamak. Dann herstellt. Das sind so die zwei großen Stellarator, Tokamak, das sind so die zwei ganz großen Reaktorlinien, die wir in der Magnetfusion haben, also in der Fusion mit magnetischem Einschluss. Tokamaks sind sehr einfach zu bauen, die sind geometrisch sehr viel einfacher als Stellaratoren und sind deswegen viel, viel besser erforscht und sind schon viel, viel weiter in ihrer Technologie. Und unser Ziel war im Prinzip, dann einmal zu zeigen, mit dem Stellarator, den wir jetzt hier stehen haben, können wir das auch. Wir können gleichziehen. Ne? Wir können in diesem Wettlauf, wenn man so sagen möchte, tatsächlich mindestens gleichziehen, bestenfalls überholen. Und auch das haben wir schon gezeigt, dass wir mit unseren Plasmaparametern tatsächlich mit den Tokamaks, die wir heute haben, mit den modernen, gut mithalten können. Was auch im Vorfeld nicht so klar war, denn das war im Vorfeld alles Rechnung. Ne? Rechnung und Modelle, da kann sonst was rauskommen am Ende. Die Realität kann einem da manchmal ganz schön die Beine wegkicken. Aber wir haben gezeigt, mit den Messungen, die wir gemacht haben, mit den Experimenten, die wir bis jetzt schon durchgeführt haben, sind wir gleichgezogen mit den Tokamaks. Und ich lehne mich aus dem Fenster, aber mit gutem Gewissen und behaupte, in der nächsten Betriebsphase, die jetzt nächstes Jahr auf uns zukommt, werden wir es schaffen, die Tokamaks zu überholen. Ja, und das ist ein Riesenerfolg. Denn bauartbedingt, wenn man die beiden Konzepte vergleicht, wird man feststellen und stellt man relativ schnell fest, dass der Stellarator, auch wenn er viel, viel komplexer zu bauen ist, im Betrieb viel, viel einfacher ist und viel, viel gutmütiger ist als ein Tokamak. Das heißt, wenn wir ernsthaft über ein Kraftwerk nachdenken, dann ist ein Stellarator eigentlich das bessere Konzept. Und wenn wir jetzt gezeigt haben im W7X, dass Stellaratoren tatsächlich auch mindestens so gut sein können wie Tokamaks, dann steht dem auch nichts mehr im Weg zu sagen, na dann lass uns doch einen Stellarator bauen als Kraftwerk. Also das ist tatsächlich ein Riesenerfolg schon.
Und wenn man das weiterdenken würde, du meinst ja zu Beginn auch ne, ein bisschen Zukunftsmusik spielen, aber auch in Dingen Nachhaltigkeit und generell auch in der internationalen Fusionsforschung, du meintest ja, es ist weltweit irgendwie das Erste. Welche Rolle und Bedeutung kann der Wendelstein 7X, aber auch das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik im Kontext der internationalen Fusionsforschung haben?
Es gibt weltweit eine Menge große Fusionsprojekte. Also groß heißt jetzt tatsächlich typischerweise so, dass man in einem Staat nur noch ein Projekt oder maximal zwei solcher Projekte hat, weil es ansonsten einfach viel zu groß und viel zu teuer ist. Im Wesentlichen sind wir innerhalb der Fusionscommunity, also innerhalb dieser Gruppe, die weltweit Fusionsforschung macht, relativ gut vernetzt, würde ich sagen. Das heißt, wir reden miteinander, meistens sogar konstruktiv. Am Ende geht es um Menschen und Menschen sind, ne, so wie sie sind. Ich glaube, dass jede einzelne Maschine, völlig egal, ob wir über W7X reden oder über irgendeine andere, ihren Teil dazu beiträgt mit der Forschung. Überall gibt es so kleine Erkenntnisgewinne, die am Ende ein großes Bild geben, das uns dann hilft, tatsächlich die Forschung weiter voranzutreiben. Ich glaube nicht, dass eine Maschine in der Lage ist, alleine Grundlagen zu legen für eine Weiterentwicklung. Da gehört viel, viel mehr dazu, da gehören mehr Maschinen dazu. Nun ist das Problem, sagte ich vorhin, W7X, Wendelstein 7X, ist der einzige optimierte Stellarator der Welt. Das ist so. Es gibt keinen anderen, mit dem wir uns vergleichen könnten. Ja, wir können jetzt nicht sagen, wir haben da was gefunden, was bei uns irgendwie, was wir nicht verstehen. Seht ihr das auch in eurer Maschine? Es gibt keine andere Maschine, die das zeigen könnte. Ja, es gibt so Effekte, die gibt es nur bei uns. Und das versuchen wir aber trotzdem so ein bisschen abzufangen, indem wir hier natürlich nicht nur mit einem Team aus Wissenschaftlern arbeiten, die hier vor Ort sind. Das sind so, keine Ahnung, 100, 150 vielleicht. Sondern wir haben ein großes internationales Team, das am Wendelstein 7X mitarbeitet. Also es ist wirklich weltweit verteilt. So etwa 400 Leute, die in diesem Team sind, die alle mit ihrer eigenen Expertise, die teilweise von anderen Maschinen kommen, von anderen Konzepten kommen, aber die ihren eigenen Blick nochmal mitbringen und so tatsächlich einen relativ diversen und relativ guten Blick, glaube ich, auf die gesamte Forschungslandschaft selbst nur innerhalb unseres Instituts haben. Und damit die Gesamtforschung in der Fusionswelt weiter vorantreiben können.
Um nochmal alle Klischees jetzt aus der Welt zu schaffen, von Wissenschaftlern in Kitteln zu großen Maschinen zu Radioaktivität, haben viele, glaube ich, auch im Kopf, dass irgendwie mal was schief geht, dass es irgendwie einen Missbrauch gibt an der Maschine und wie so im Film irgendwie so eine Welle ausgestoßen wird und die ganzen Pflanzen absterben. Wie nachhaltig und auch ökologisch wertvoll ist das, was ihr tut? Kann man das so überhaupt behaupten? Ist das gut für die Umwelt? Ist es schlecht für die Umwelt? Und kann die Maschine auch in den falschen Händen missbraucht werden?
Okay, das sind zwei verschiedene Fragen. Ich versuche mal mit der ersten anzufangen. Ist das gut oder schlecht für die Umwelt? Jein. Gut für die Umwelt ist, dass die Energie, die wir erzeugen, CO2-frei ist. Und auch unabhängig von CO2, so als Hauptklimatreiber, die Endprodukte, die wir haben, also das, was wir sagen als wir sind Brennprozess, insofern kann man mit gutem Gewissen einfach von Asche reden. Ne? Wenn was brennt, bleibt Asche übrig. Unsere Asche ist Helium. Also Helium kann man wunderbar in Flaschen abfüllen, das können wir an Jahrmärkte verkaufen, da kann man Ballons tun, da hat man lustige Stimmen von, das tut nichts. Ja, das ist auch nicht klimawirksam. Also Helium ist tatsächlich unkritisch. Das heißt, wenn dieser ganze Prozess einmal etabliert ist, dann ist das, naja, in dem Sinne gut für die Umwelt, als dass wir damit ein fossiles Kraftwerk oder fossil mit fossilen Brennstoffen betriebenes Kraftwerk ersetzen können. Das würde ich mal auf der Plusseite auf jeden Fall vermerken. Ich habe vorhin gesagt, dass die Brennstoffe gut verfügbar sind. Das ist grundsätzlich so, mit Einschränkungen. Die Brennstoffe, die wir brauchen, hatte ich ja schon angesprochen, das Deuterium, das ist dieses Proton mit einem Neutron, schweres Wasser. Das kriegen wir tatsächlich aus Wasser. Ja, also völlig egal, welches Wasser vorkommt, wir nehmen das überall Deuterium drin. Das ist unkritisch, völlig unkritisch. Schwieriger wird es mit dem Tritium. Tritium, hatte ich gesagt, ist radioaktiv, das ist ein radioaktives Isotop. Tritium gibt es nicht. Es gibt kein natürliches Tritiumvorkommen. Da darf man sich jetzt die Frage stellen, wie wir das denn benutzen wollen, wenn es das nicht gibt. Und der Trick ist, wir erzeugen es uns selber. Also wir sorgen dafür, dass unser Kraftwerk das Tritium, das wir zum Betrieb brauchen, selber produziert. Wie tut es das? Wir packen das gesamte Kraftwerk in einen Lithiummantel ein. So. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo man sagen muss, da wird es jetzt so ein bisschen schwierig. Denn Lithium ist grundsätzlich auch weltweit ganz wundervoll verfügbar. Ne? Lithium ist ein Bestandteil von Gestein. Punkt. Grundsätzlich gibt es das überall. Die Frage ist immer nur, wie gut kommt man daran und wie energieintensiv ist es, das dann tatsächlich entsprechend aufzubereiten. Und die Lithiumvorkommen, die wir kennen, die leicht zugänglich sind, da wissen wir auch, das ist teilweise umwelttechnisch schwierig in den Förderungsbedingungen. So, ich habe keine Glaskugel und kann nicht in die Zukunft blicken. Ich würde behaupten, wenn wir genügend Energie zur Verfügung haben, dann würde es sich auch lohnen, weniger oder Lagerstätten mit weniger Lithiumkonzentration anzugreifen, also zu verwenden, um Lithium zu produzieren. Das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das hängt am Ende sozusagen dann da tatsächlich davon ab, wie die Förderbedingungen, die Schürfbedingungen für das Lithium am Ende aussehen. Wie gesagt, also in meiner Welt, nach allem, was ich bisher so gelesen habe, ist es grundsätzlich nicht so, dass man auf einzelne Vorkommen beschränkt ist, sondern man kann das weltweit abbauen, man kann das auch grundsätzlich sauber abbauen. Die nächste Frage ist dann natürlich, in welcher Reinheit brauchen wir das eigentlich, um es ins Fusionskraftwerk zu stecken? Im Moment reden wir darüber, dass wir tatsächlich reines Lithium haben. Ob das am Ende tatsächlich exakt so gebraucht wird, weiß im Moment niemand, weil wir noch kein Fusionskraftwerk stehen haben.
Okay.
Also, aber das ist sozusagen so ein potenzieller Minuspunkt, dass man sagt, wir brauchen Lithium, das müssen wir irgendwie fördern. Und immer wenn wir Rohstoffe fördern, besteht natürlich die Gefahr, dass dabei auch Umweltschäden entstehen. Hängt aber dann in dem Sinne nicht von uns ab, sondern tatsächlich von den Zulieferern, sage ich mal. Und da muss man dann schauen. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage mit, kann das in den falschen Händen schwierig werden? Nö. Fusion, Kernfusion, grundsätzlich ja. Wenn wir jetzt mal, also die Entwicklung der Kernfusion für zivile Nutzung, also für die Stromerzeugung, das was wir machen, die ging in den 50er Jahren Hand in Hand mit der Entwicklung der Nutzung von Kernfusion für militärische Zwecke. Stichwort Wasserstoffbombe. Die Wasserstoffbombe ist eine thermonukleare Bombe und hat sich inzwischen so weit durchgesetzt, dass im Wesentlichen alle nuklearen Bomben, die wir auf der Welt so haben, thermonukleare Bomben sind, die haben also einen Fusionsanteil mit dabei. Also eine Kernfusionsbombe. Also das physikalische Prinzip als solches kann man durchaus für unschöne Zwecke verwenden. Ein Kernfusionskraftwerk, da tue ich mich schwer damit, ein Szenario zu finden, in dem das sozusagen missbraucht wird. Die Materialien, die wir da haben, das sind Wasserstoff und also im Prinzip Wasser und Steine, so im Wesentlichen. Da sind Kernspaltungskraftwerke mit ihren hochstrahlenden, hochradioaktiven Brennstäben natürlich viel, viel interessanter, was sowas angeht. Und auch was Unfälle jetzt, wenn man in Richtung Unfälle denkt oder Sabotage und da geht was kaputt, was würde passieren? Das Plasma geht aus. Also wenn das Plasma lebt in einem Vakuum bei uns. Also das Plasma, das wir in dem Fusionsreaktor haben, ist ungefähr 1 Million Mal dünner als Luft. Die Luft, die wir hier so im Raum haben. Das ist also sehr, sehr wenig. Das lebt in einem Vakuum. Wenn das Plasmagefäß kaputt geht, kaputt gemacht wird, wie auch immer, geht das Plasma aus. Das dauert eine Handvoll Millisekunden, dann ist das Plasma aus. Dann finden keine Fusionsreaktionen mehr statt. Es wird keine Energie mehr produziert. Das ist sofort aus. Natürlich kann es passieren, dass, wenn eine Maschine kaputt geht, aus der Maschine, aus dieser Lithium-Ummantelung, aus dem Brennprozess selber Tritium freiggesetzt wird, als radioaktives Isotop. Das kann passieren. Wir reden da aber nach wie vor, ich will das gar nicht relativieren, das wäre schlimm. Wir reden aber immer über sehr, sehr kleine Mengen. Also wir reden insgesamt über sowas wie ja, schätzungsweise 20 Kilogramm an Tritium, das insgesamt in der Maschine vorhanden ist. Selbst wenn alles davon frei werden würde. Also zum einen ist es gasförmig, das geht relativ schnell in die Luft, wird verdünnt. Und Tritium ist nur dann gefährlich, wenn man es verschluckt oder einatmet. Also nur in der Nähe zu sein reicht nicht. Das kommt, also die Strahlung des Tritiums durchdringt die Haut nicht. So, nur um das mal in der Relation zu setzen. Ja, es kann passieren, dass Tritium freiggesetzt wird. Nein, das wollen wir nicht. Das müssen wir auf jeden Fall vermeiden, selbstverständlich. Aber selbst wenn es passiert, haben wir eine Gefahr, die, ich sag mal, überschaubar ist, erst recht, wenn wir es vergleichen mit etablierten Technologien wie der Kernspaltung.
Du meintest, du hast keine Glaskugel für die Zukunft, aber ich möchte
Leider nein.
trotzdem als abschließende Frage von dir wissen, wenn du in 20 Jahren zurückblicken könntest, was wäre für dich da etwas, wo du sagen würdest, das ist ein Erfolg?
Das ist eine schwierige Frage. So ganz ohne Glaskugel. Ich glaube, dass alleine der Fakt, dass wir es geschafft haben, ich muss das so ein bisschen weiter ausholen. Der Fakt, dass wir es geschafft haben, mit Wendelstein 7X einen neuen Reaktor, naja, eigentlich einen alten, aber einen alten Reaktortypen neu zu beleben. Und zwar so zu beleben, dass er auf Anhieb Leistungsdaten liefert, die mindestens dem Erwarteten entsprechen. Teilweise funktioniert die Maschine einfach deutlich unkomplizierter, als man sich das vielleicht am Anfang so überlegt hat. Das hat mit dazu geführt, dass in den letzten 10 Jahren eine große Reihe an Firmen entstanden ist, die Fusionsforschung kommerziell vorantreibt. Ja, ich will das jetzt gar nicht nur uns auf die Fahnen schreiben, das ist so ein bisschen so eine parallele Entwicklung. Wir haben aber einen Teil daran. Also dieser Erfolg, dass wir sagen können, wir können Maschinen bauen wie den Wendelstein 7X, das echt eine komplexe Geschichte ist. Und die erste Maschine, die auf der Welt gebaut wurde, die wirklich das Plasma quasi im Zentrum optimiert hat in Rechnung und dann die Maschine drumherum gebaut hat. Das geht. Wir wissen, dass das geht. Und das gibt natürlich einen gewissen Anstoß auch für die kommerzielle Nutzung von Fusionsenergie. Und es haben sich viele, viele Firmen, es haben, es wurden viele Firmen gegründet in den letzten 10 Jahren. Im Moment stand Anfang des Jahres, gab es weltweit sowas wie 50, 55 Firmen, die sich kommerziell mit Kernfusion auseinandersetzen. Und es gibt einen signifikanten Teil von diesen Firmen, die sich tatsächlich auf den Stellarator festgelegt haben inzwischen als Prototypen für ein echtes Fusionskraftwerk. Und das wäre nicht passiert ohne Wendelstein 7X. Also ich glaube, das ist tatsächlich so einer der großen Wendepunkte, einer der großen Erfolge, dass wir einfach sagen können, guck mal, die Maschine steht, sie läuft sogar so gut, wie wir es gedacht haben, oder besser in Klammern. Und das hat mit dazu beigetragen, dass es einen großen Teil an Firmen gibt, auch große Firmen, auch erfolgreiche Firmen inzwischen, die sehr aktiv dabei sind, die Kernfusion kommerziell voranzutreiben und uns immerhin versprechen, also nicht nur uns als Institut, sondern uns als Menschheit, versprechen, innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre ihren ersten Prototypen stehen zu haben. Ich glaube, das ist ein guter Erfolg.
Wir sind gespannt, ob es dazu kommen wird.
Ja, ich auch.
Oh, wir werden es auf jeden Fall erfahren, denke ich mal. Oh, aber so oder so, vielen Dank, Birger Butten,
Sehr,
für
sehr
deine
gerne.
Zeit, für das Interview und für das Gespräch. Falls ihr bei Salon 5 mehr über Kernfusion, Physik, all jenes und noch mehr hören möchtet, dann folgt uns doch gerne auf Social Media unter Salon5- auf TikTok, Instagram, YouTube, wir sind überall. Und ansonsten wünsche ich noch eine ganz tolle Woche euch und natürlich auch dir, Bürger. Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank dir. Ciao.
Salon 5 in Greifswald.